und zweifle nicht, sagt ein alter Spruch. Lass Gott schalten und walten. Das ist der Ueli, früher Meisterknecht und seit 2 Jahren Pächter auf der Glunke, an einem grossen Bauernhof. Die 2 Jahre waren eine harte Zeit, voll Mühe und Arbeit. Aber der Himmel hat den Boden und den Stall gesegnet. Am Ueli, seine Frau, das Vreneli, ist hier auf der Glunken aufgewachsen. Sie führt die Haus und Hof das Regiment und hat dabei einen glücklichen Hang. Vor ein paar Monaten ist das erste Kind gekommen. Das heisst gleich wie die Mutter. Und für die gibt es nichts Schöneres, als das Kleine ans Herz zu drücken. Wenn aber der Vater heimkommt, will er's. Das ist die alte Glunkenbäuerin, die das Vreneli aufgezogen hat. In der letzten Zeit geht es ihr nicht abartig gut. Nur man tut sie nicht davon reden. Glunkenbäuerin wohnt mit ihrem Alten im Stöckli. So heissen die kleinen Häuser neben dem grossen Bauernhaus. Da verbringen die alten Leute alle ihren Lebensabend. Und der Glunkenbäuerin ihren Mann, der Jockeli. Er ist schon nicht mehr jung und einen Weg. Aber was wollen wir da lang von ihm berichten? Ihr seht ihn ja da selber.
Ein schon etwas älterer Film. Aber ich denke, in diesem Filmausschnitt sind uns wirklich die Hauptcharaktere jetzt zumindest vorgestellt worden, die diesen Film Ueli, der Pächter, prägen werden. Dieser Film nimmt uns aber eben auch zurück in die Vergangenheit der Schweiz. Und zwar auf zweifache Art und Weise. Zunächst einmal nimmt es uns zurück ins Jahr 1955, denn zu dieser Zeit, in diesem Jahr, wurde dieser Film im Kino ausgestrahlt. Aber es nimmt uns auch zurück ins Jahr 1848, denn die Vorlage, die Buchvorlage, die ist in jenem Jahr erschienen. Und so haben wir also zwei Vergangenheitsspektren, die wir mit diesem Film von Jeremias Gotthelf, also die Vorlage ist von ihm geschrieben worden, eben uns zu Gemüte führen können. Das Buch, das von Jeremias Gotthelf geschrieben worden ist, eben 1848, er ist eigentlich ein Pfarrer. Und er hat seine schriftstellerische Tätigkeit, sie war ergiebig, es gibt noch mehr von ihm, hat er eigentlich im Nebenamt ausgeführt. Und mit bürgerlichem Namen heißt er eigentlich nicht Jeremias Gotthelf, sondern Albert Bitzius. Ich habe irgendwo gelesen, dass dieser Mann Albert Bitzius gebeten worden ist, zu schreiben. Und zwar mit einem ganz konkreten Ziel. Klar ist, dass er mit einem ganz konkreten Ziel geschrieben hat. Das Ziel seines Bücherschreibens war nämlich, den Nöten der schweizerischen Bevölkerung zu begegnen. Und die Nöte waren viele und sie waren groß. Und zuvorderst und an allem Anfang an stand die Armut der Menschen. Die Schweiz war arm. Und seine Bücher, sie haben sich verbreitet. Sie wurden gelesen. Sie wurden auch verteilt. Es war nicht so ein Riesenverkaufserfolg, aber es wurde sehr viel gelesen. Und mit dazu beigetragen hat dann vielleicht auch, dass seine Bücher als eine Art Serienfolge sogar in Zeitungen veröffentlicht worden sind. Und so wurde sein Einfluss in der Bevölkerung 1840 um das herum wurde wirklich präsent. Er konnte mitgestalten. Und das Ziel war ja, er wollte den schweizerischen Nöten helfen. Und er hat nicht gewählt, Lebensmittel auszuteilen, sondern was er machen wollte, ist, mit christlichen Werten dem Verhalten der Menschen so zu helfen, dass sie sich richtig ausrichten könnten nach Gott und eben seine Wege gehen und so auch den Segen erben. Eine Art Volkserziehung im Grunde genommen. Und ja, man kann sagen, sie ist damals gelungen. Aber noch viel mehr ist es dann etwas mehr als ein Jahrhundert später noch einmal gelungen. Die Filme, die von Jeremias Gotthelf-Vorlagen gemacht wurden, die waren allesamt absolute Kinoerfolge. Wenn man sie heute sieht, würde man das vielleicht nicht so denken. Aber das waren sie, richtige Erfolge. Und die Filme, sie kamen wieder in eine Zeit, die nicht so einfach war, nämlich in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch da gab es Herausforderungen und Probleme. Wenn ich in diese neue Serie Lebenswert jetzt immer wieder einen Rückgriff mache auf diesen Film Ueli der Pächter von Jeremias Gotthelf, dann geht es mir nicht darum, eine romantische Vergangenheit aufzubeschwören oder zu zeigen, wie schön es doch früher gewesen ist und eben einfach zu feiern, was damals passiert ist, sondern mir geht es darum, eben über die Werte zu sprechen. Und eben auch zu zeigen, dass wenn wir die göttlichen Werte leben, dass diese, wenn wir sie persönlich leben, im Rahmen eines ganzen Volkes, wenn das übernommen wird, einen gewaltigen Einfluss haben kann. Und das ist eben das historische Beispiel von Jeremias Gotthelf. Der erste Wert, auf den ich heute eingehen möchte, den habe ich Herzensruhe genannt. Und ich lese den Text aus Hebräer 13, Vers 18. Hebräer 13, Vers 18. Betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Noch einmal. Betet für uns. Denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Erstens, finde Herzensruhe. Mit diesem Vers aus Hebräer 13, Vers 18, da spricht der Hebräerbriefschreiber, ich denke direkt auch aus unserem Herzen. Wer von uns hat nicht schon Situationen gehabt, in denen er gedacht hat, jetzt wäre ich froh, wenn jemand für mich beten würde. Betet füreinander, betet für uns. Das ist die Aufforderung, die Einladung, die Bitte. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon gehabt. Herausfordernde Situationen, in denen es persönlich wichtig war, dass man nicht nur selber an diesem Problem ist und alleine ist, sondern wenn andere aus der Gemeinde eingestanden sind im Gebet für die Nöte oder die Herausforderungen, die da sind im Leben. Und nicht selten sind die Herausforderungen auch gerade dadurch entstanden, dass man eben gerne ein Leben führen möchte, das davon zeugt, dass Jesus Christus in uns lebt. Also ein guter Lebenswandel, ein vorbildliches Leben, ein zeugnishaftes Leben. Und das bringt immer wieder Herausforderungen mit sich, Herausforderungen eben, die wir durch Gebet eben überwinden und vielleicht auch lösen können. Und damit sind wir tief in diesem Vers 18 drin. Aber da fehlt eine Komponente. Und das ist das Zentrum hier. Was ist mit deinem Gewissen? Hast du ein reines Gewissen? Achtest du überhaupt auf dein Gewissen? Wie sieht das aus mit deinem Gewissen? Viele von uns kennen, denke ich, noch dieses Sprichwort, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, oder? Und tatsächlich, wenn wir die Bibel lesen und einmal auf dieses Wort Gewissen untersuchen, dann stellen wir fest, dass es breit gestreut ist und dass es mehrere Autoren wie Paulus, Petrus, aber auch Lukas und eben auch der Hebräerbriefschreiber gibt, die darauf insistieren und sagen, das Gewissen ist eine Art Leitlinie oder Lebenshilfe für unser Leben. Es zeigt, wie wir unser Leben führen sollen. Aber wir kennen ja nicht nur das gute Gewissen. Wir kennen ja auch das schlechte Gewissen, oder? Und das finden wir auch in der Bibel. Das schlechte Gewissen kommt dann, wenn dein Herz zu schlagen beginnt. Wenn dein Puls in die Höhe getrieben wird. Und wenn deine Hände nass vor Schweiß werden, weil du genau weißt, das, was du denkst und was du tust, ist falsch. Das ist das Gewissen. Das Gewissen schlägt aus. Ein schlechtes Gewissen. Aber die Bibel kennt auch das befleckte Gewissen. Und das befleckte Gewissen, das können wir uns so vorstellen, dass man eben im Gewissen einen Fleck hat, für den man eben dann blind ist. Also es kann zum Beispiel sein, dass jemand sehr wohl versteht und immer wieder überführt wird davon, Achtung Stolz, Achtung Hochmut oder Achtung falsches Reden oder was auch immer. Ein ganz fein ausgeprägtes Gewissen, aber ein Punkt, da ist das Gewissen wie blind. Wenn es um sexuelle Unmoral geht zum Beispiel oder so etwas. Ein blinder Fleck im Gewissen. Aber es gibt auch dieses schwache Gewissen, die Bibel kennt das auch noch. Und damit ist gemeint, dass Menschen in ihren Wertüberzeugungen eher unsicher sind und deshalb auf eine ganz einfache Art auch hin und her geworfen werden können. Aber das Ziel, ich glaube, das ist uns allen klar, ist das gute Gewissen, das reine Gewissen. Und ich glaube, das wollen wir auch. Denn wenn unser Gewissen rein ist, dann ist es nicht nur ein sanftes Ruhekissen, sondern dann bringt es auch unser Herz zur Ruhe. Herzensruhe. Die Frage ist jetzt eigentlich nur die, wie bekommen wir denn ein gutes Gewissen? Wie gelangen wir zu dieser Herzensruhe? Hebräer, in Kapitel 9, Vers 9, lesen wir, dass selbst die Priester durch noch so große Opfer, die sie bringen, nicht in ihrem Gewissen gereinigt werden. Also die heiligen Männer quasi, die können tun und geben, was immer sie wollen, es reicht nicht, um das Gewissen zu reinigen. Was unser Gewissen reinmachen kann, ist alleine die Vergebung von Jesus Christus. Denn er ist gestorben für das Fehlverhalten von uns Menschen. Und deshalb hat er diese Kraft, eben Vergebung zu geben. Deshalb hat er diese Möglichkeit, weil er unser Fehlverhalten in den Tod getragen hat. Und er kann und er will uns vergeben. Und das lesen wir in Hebräer 9, also im selben Kapitel, in Vers 14 wie folgt. Dort heißt es, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selber durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler vor Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Die Reinigung des Gewissens durch das Blut, also durch den Tod von Jesus Christus. So kann unser Gewissen rein werden. Es braucht dieses Opfer. Und es braucht auch diesen Schritt. Stefan hat ihn vorher den Klick genannt. Es braucht diesen Schritt, indem wir wirklich auf Jesus zugehen und uns eben ein reines Gewissen erbitten, weil wir Jesus unser Leben übergeben. Aber sehr oft stehen da noch ein paar Dinge im Weg. Denn bevor wir das tun, ist es oft nötig und wichtig, dass wir erkennen, dass wir eben selber Fehler machen, dass wir uns falsch verhalten. Jeder von uns. Und oft braucht es eine zweite Stufe, dass wir erkennen, auch wenn wir fehlerhaft sind und das wissen, dass wir doch nicht besser sind als die anderen. Weil der Vergleich bringt gar nichts. Was gut und was nicht gut ist, das entscheidet Gott, nicht die anderen und auch nicht wir. Gott ist der Maßstab, was Sünde ist und was nicht. Und es braucht oft dann einen dritten Schritt, dass wir erkennen und verstehen, ich kann geben, ich kann leben auf eine Art und Weise, wie immer ich es will, asketisches Leben. Ich kann Gott zu bringen versuchen, was immer ich will, es wird nicht reichen. Es reicht einfach nicht. Das Einzige, was ausreicht, ist Jesus Christus und dass er gestorben ist. Und wenn wir das verstanden haben und diesen Schritt tun, dann gehen wir auf Gott zu und bitten ihn zu kommen und in uns unser Herz zu reinigen, Sünde zu vergeben, unser Gewissen zu reinigen, wirklich zu reinigen und doch die Herrschaft über unser Leben zu übernehmen. Um das bitten wir dann. Und dann laden wir ihn ein, diese Herrschaft einzunehmen und wir beginnen, Jesus Christus auch nachzufolgen. Und unser Herz hat Ruhe gefunden. Wir haben die Gnade Gottes erlebt. Und aus dieser Gnade und aus dieser Herzensruhe mit einem gereinigten Gewissen gestalten wir nun unser Leben und leben unser Leben. Aber das Gewissen bleibt, wie ich das vorher schon gesagt habe, eine Art Leitinstrument für unser Leben. Wenn du jetzt also etwas tust, etwas denkst, etwas planst und dein Gewissen schlägt aus, es meldet sich lautstark, dann stopp das. Denk um, plan um und handle anders. Denn das Gewissen meldet, was du tust, ist falsch. Und deshalb reagieren wir, sollen wir auf das Gewissen reagieren. Und trotzdem ist das Gewissen leider nicht ein 100% verlässlicher Wert. Denn es kann ja eben geprägt werden und es kann deshalb auch falsch geprägt werden. Und deshalb lohnt es sich, das Gewissen immer wieder neu auszurichten. Und eben, wie schon erwähnt auch, gibt es nur eine einzige Instanz dafür, das ist Gott selber. Paulus sagt das oftmals, wir sehen das in verschiedenen Bibelstellen auch, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt. Seine Referenz ist Gott. Und das ist nicht so schwer, dieses Gewissen wieder neu auszurichten. Bring Papier, Bleistift oder Schreiber mit, nimm dir 10 Minuten, nimm Platz irgendwo, wo es dir bequem ist, und dann sprich ein einfaches Gebet. Jesus, du weißt, ich möchte dir nachfolgen, aber ich selber durchschaue mich nicht immer und ich weiß nicht, ob alle meine Gedanken, alle meine Herzenswege rein und richtig vor dir sind. Bitte zeig du mir, wenn irgendwo ein falscher Weg in mir ist. Und dann werde still und die Gedanken, die jetzt kommen, bring sie auf Papier. Und dann kannst du nachher, kannst du schauen, Entschuldigung, und die Gedanken, die du beurteilst als, ja, stimmt, das ist Sünde, die kannst du Gott bekennen und um Vergebung bitten und dein Gewissen wird wiederhergestellt, wird wieder ausgerichtet, wird wieder rein. Und frag Gott dann auch, gibt es noch etwas, was ich hier tun muss oder tun soll, damit diese Sache in Ordnung gekommen ist. Und das bringt mich zu zweitens. Lebe mit Jesus.
Ich bin auch vermüht. Aber das ist es nicht. Der Kummer ist es. Meine Kinder denkt jedes nur an ihn selber. Und der Joggeli wird von Tag zu Tag wunderlicher. Und wenn gelungen einmal in andere Hänge kommt, Was macht denn der Ueli? Und was wird denn aus dir?
Das mag aber nicht fast, die kümmert nur zu viel. Solange ihr noch da seid.
Und es ein lieb Gott im Himmel oben gibt. Auf den musst du dich verlassen, Kind. Ohne ihn hätte ich es wahrhaftig nicht ausgestanden in dieser Welt. Er ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Als ich das einmal begriffen hatte, ist mir das, was mir vorher eine Hauptsache war, eine Nebensache geworden. Das Ankengeld und das Milchgeld zu zählen am Abend, das war dann nachher nicht mehr meine grösste Freude. Nein. Zu rechnen, was ich an meiner Seele gewonnen und gewerkt hatte. Der liebe Gott muss ja auch alle Menschen nehmen, wie sie sind. Und gleich langmütig bleiben dabei. Aber was ich dir da gesagt habe, das sagt niemandem. Ich würde mich schämen, wenn jemand wüsste, wie es mir ist, hier drin. Behüte Gott.
Was wir hier in diesem Ausschnitt gesehen haben, ist, dass diese Frau, diese Glunkebührin, im Angesicht ihres Todes ihr Herz öffnet. Ja, sie stirbt. Ja, das haben wir gesehen. Aber sie öffnet ihr Herz und erzählt, um was es in ihrem Herzen geht. Und sie öffnet es weit und sie sagt, es ist allein das Vertrauen auf Gott. Diese Frau spricht hier ein ganz konkretes Bekenntnis aus. Sie hat eine Beziehung mit Gott. Das sehen wir auch an den Auswirkungen. Die täglichen Einnahmen waren auf einmal nicht mehr wichtig. Und das passiert wirklich nur, wenn Gott die Hauptsache wird im Leben und den ersten Platz im Leben einnimmt. Dann bekommt alles andere den wirklichen Wert, den es hat. Und wird so gesehen auch zur Nebensache. Gott soll die Hauptsache sein. Die Beziehung zu Jesus. Und jetzt müssen wir uns das einmal vorstellen und in den Kontext von 1955 bringen. Dieser Film wurde in den ersten Monaten von 1,5 Millionen Schweizern gesehen. Mit klarem Gottesbekenntnis drin. Und die Schweiz hatte damals etwas mehr als 4 Millionen Einwohner. Also fast ein Drittel oder ungefähr ein Drittel der Schweizer Bevölkerung hat in den ersten Monaten solch klare Bekenntnisse zu Gott gesehen. Und das ist auch bei uns so. Die Hauptsache soll die Hauptsache bleiben. Die Beziehung zu Gott, das soll die Hauptsache sein. Um das geht es. Ja, natürlich, ich verstehe das, es ist auch nicht immer nur einfach. Aber wenn Gott die Hauptsache ist, dann bekommt alles andere genau den Platz, den es braucht. Aber wir müssen diese Beziehung pflegen, wir dürfen diese Beziehung pflegen. Und ja, die Beziehung mit Gott zu pflegen ist nicht ganz so einfach, wie eben eine Beziehung mit einem Menschen, den man sieht, zu pflegen. Aber im Grunde genommen geht es um ähnliche Dinge. Etwas, was für mich ganz wichtig geworden ist, über all die Jahre, mit denen ich mit Gott unterwegs bin, ist das Singen. Ich singe immer wieder. Ich lobe Gott. Es ist mir wichtig. Und ich möchte dich ermutigen, das auch zu tun. Sing. Lob Gott. Sing ihm Loblieder. Wenn du im Auto zur Arbeit fährst, preise ihn. Wenn du zu Hause die Wohnung reinigst, lobe Gott. Wenn du im Wald spazieren gehst, sing Gott. Oder summ. Es müssen es ja nicht alle hören. Aber lob Gott in deinem Herzen. Heute Morgen bin ich aufgewacht oder fast, als ich meinen Kaffee gemacht habe, ist das Lied in mir hochgekommen. So groß ist der Herr. Lobe Gott. Und dieses Lied hat mich getragen in meinen ganzen weiteren Vorbereitungen für heute Morgen. Und ist in meinem Herzen immer, hat es geklungen. Sing. Es lohnt sich. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem man zurückschaut auf die Zeit, als man jung war und als man noch die wirklich geistlichen Lieder gesungen hatte. Für mich waren das Lieder, wie wir sie heute auch gesungen haben, es ist die Kraft des Herrn, oder? Oder ähnliche Lieder in diesem Alter. Und ich merke, es ist mir wichtig geworden, dass ich mir immer wieder auch die vielen, vielen, vielen oder von den vielen, vielen neuen Liedern auch wieder einige lerne. Damit ich up to date bleibe, aber vor allem auch, weil ich erlebe, dass diese neuen Lieder genauso segensreich sind. Und so habe ich in der letzten Zeit all diese Swiss Praise CDs gehört, immer wieder, und habe dazu gesungen, ja genau, sie sind von Adonia herausgegeben, und in diesen Swiss Praise CDs, da gibt es wirklich sehr viele Lieder, die wir im Gottesdienst auch singen. Und ja, von dem einen oder anderen Lied habe ich in der Zwischenzeit jetzt sogar den Text gelernt, oder? Also möchte ich ermutigen, Gott anzubeten und natürlich im Gottesdienst, am allermeisten im Gottesdienst, Gott zu singen und ihm die Ehre zu geben. Und das wird dich erheben und es wird die Beziehung zu Gott prägen. Und zwar positiv prägen und du wirst erleben, wie er nahe ist. Das Wort Gottes sagt im Psalm 22, Vers 4, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn Gott angebetet wird, da wohnt er drin. Jakobus sagt, wenn es dir gut geht, dann singe Psalmen. Sing, sing und lobe Gott. Und es wird zu jeder deiner Gefühlsphase auch das passende Lied geben. Und manchmal, ja, manchmal ist es richtig zu singen, groß ist der Herr. Manchmal ist es auch richtig, du bist mein Licht, du bist mein Licht. Oder eben, es ist die Kraft des Herrn. Und manchmal ist es auch wichtig zu singen, und wir bauen dir ein Haus vom Lob. Die Lieder, die so viel sind, wir können sie einsetzen. Und vertrau darauf, ja natürlich, Gott wird sie dir auch lebendig machen. Du wirst auf deinem Herzen den Impuls bekommen, genau das, dieses Lied, sing es jetzt, sing es für dich auf deinem Herzen, sing es leise oder sing es laut. Auch das braucht es. Und dann ist es ganz entscheidend wichtig, dass wir mit Jesus reden. Wenn du Hilfe nötig hast, rufe ihn an. Bitte ihn, wenn es um etwas geht. Und rede mit ihm über alltägliche Dinge. Ich habe mich letzthin ertappt dabei, wie ich mit Jesus geredet habe. Ich mache das ja auch nicht laut oder zumindest noch selten laut. Aber wie ich mit Jesus geredet habe und Jesus gesagt habe, weißt du Jesus, ich mache das jetzt so und so und so, weil ich es so dann haben möchte. Und das war etwas ziemlich Neues für mich. Ich habe noch nie mit ihm über meine Vorgehensweise in der Arbeit oder so gesprochen. Aber einfach, weil er da ist und weil ich diese Gewohnheit entwickelt habe, mit ihm zu sprechen, wird es einfach natürlich. Ich möchte dich ermutigen, entwickle diese Gewohnheiten, ihm zu singen, mit ihm zu reden Und dann liebe sein Wort. Liebe sein Wort. Denn Gott ist es, der durch sein Wort hauptsächlich zu dir spricht. Es geht nicht darum, dass du alles verstehst und ein Theologe wirst. Es geht darum, dass Gott zu dir sprechen möchte. Und es geht darum, dass sein Wort Nahrung ist für deine Seele oder für deinen Geist. Und wenn du keine Nahrung hast für deinen Körper, dann weißt du, es wird dir etwas fehlen. Und das Wort Gottes ist alles Frischgemüse, sämtliche Vitamine und das beste Stück Fleisch, das du brauchst für dein geistliches Leben. Und so können wir die Beziehung mit Gott pflegen. Und indem wir das alles einsetzen und Gewohnheiten daraus machen, indem werden wir mit reinem Gewissen leben. Das Gewissen wird dann stimmen, die Beziehung wird stimmen. Und die Hauptsache, eben Gott, wird die Hauptsache bleiben und die Hauptsache sein. Drittens, ein Volk richtet sich nach Gott aus. In den Filmen, wie zum Beispiel jetzt mit diesem Ausschnitt, den wir gesehen haben von der Glunkenbäuerin, gibt es immer wieder ganz konkrete Bekenntnisse zu einer Beziehung mit Gott. Also, dass man mit Gott in eine Beziehung treten kann, gibt es immer wieder. Aber ich glaube nicht, dass von diesen 1,5 Millionen, die in den ersten Zeiten diesen Film gesehen haben, mehr als eine Million, ich glaube, es waren wahrscheinlich nicht einmal ein paar Tausend, nach Hause gegangen sind und gesagt haben, ich brauche eine Beziehung mit Gott. Ich glaube, so tief war die Kommunikation des Filmes dann doch nicht. Aber die Botschaft im Film, dass Gott die Hauptsache ist und dass Gott wichtig ist und dass er eine Rolle spielt im ganzen Leben, das ist schon rübergekommen. Und das ist auch im ganzen Film, in allen Filmen, total präsent. Implizit, explizit, es wird immer wieder darüber gesprochen. Gott ist die Hauptsache. Und das haben die Leute schon verstanden. Und viele haben das auch umgesetzt. Und viele haben sich ausgerichtet in diesen Zeiten auf diesen Gott. Ich erinnere mich, als Kind war ich einmal bei den Großeltern in Urlaub und mein Großvater war auch ein Bauer. Und wir waren irgendwo auf der Wiese und ich weiß nicht mehr, was wir genau gemacht haben. Aber aus heiterem Himmel ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, Emil, mein Großvater hat auch Emil geheißen, hat er gesagt, Emil, es ist wichtig, dass ein Mensch Gottes Wort kennt und auch Bibelverse auswendig lernt. Und ich habe ihn so angeschaut, ziemlich ungläubig, weil er war nicht ein Mann, der regelmäßig in die Kirche gegangen ist. Überhaupt nicht. Und das hat er natürlich gemerkt und dann hat er nachgedoppelt. Ja, ich meine das wirklich so. Gott brauchen wir, ob wir in die Kirche gehen oder nicht, aber Gott brauchen wir. Und wir waren schon immer wieder einmal froh, wenn wir in schwierigen Zeiten wir uns auf Gott vertrauen konnten. Und das ist ein Beispiel, wie diese Generation der Kriegs- und Nachkriegszeit mit einer Ehrfurcht vor Gott ihr Leben begonnen haben. Und zum Teil auch das ganze Leben so durchlaufen und durchlebt haben. Eigentlich eine ganz wunderbare Art und Weise. Und das hat uns als Schweiz geprägt. Damals. Und es waren Zeiten, die den Segen Gottes auf unser Volk auch runtergebracht haben. Von dem leben wir wahrscheinlich heute noch. Armut ist ja zum Beispiel überhaupt nur noch eine Randdiskussion, wenn überhaupt. Hat sich etwas verändert? Klar, so Ende 60er, 70er Jahre hat es eine Kehrung gegeben, aber dazu kommen wir in einem anderen Sonntag dann einmal. Ähnlich stelle ich mir auch die Auswirkungen 1848 vor, also als die Bücher erschienen sind. Auch da hat es das Volk geprägt und die Situation eines ganzen Volkes zumindest in diesem Kernpunkt dahingehend verändert, dass sich das Volk irgendwie an der Autorität Gottes ausgerichtet hat. Auch das Gewissen. Für mich war es noch ein bekannter Spruch, hast du ein reines Gewissen? Bis weit in die 80er Jahre hat man immer wieder über das Gewissen gesprochen. Und ja, man hat das Gewissen vielleicht nicht an der Beziehung mit Jesus festgemacht, wo es eigentlich hingehört, sondern an den 10 Geboten. Und das ist auch gut, oder? Wir wissen, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht morden, nicht Ehe brechen und so weiter. Und nicht bescheißen und betrügen auch nicht. Oder? Ja. Das wissen wir alles. Aber das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Genau. Aber so wurde unsere Gesellschaft geprägt. Und das ist einfach nicht selbstverständlich. Es ist einfach ein großes, großes Vorrecht. Denn auch die Gesellschaft damals, sie war nicht anders als heute, egal ob wir von den 1848er, also vom 19. Jahrhundert oder vom 20. Jahrhundert reden. Sünde war gegenwärtig, allgegenwärtig. Es ist keine heile Welt gewesen. Die Bücher von Jeremias Gotthelf sind voll von all den Dingen, die damals passiert sind und nicht gut sind. Und wir kennen auch den Begriff von den wilden 20er Jahren, die das 20. Jahrhundert, die Kriegszwischenzeit benennen und von wo man weiß, es waren ziemlich ausufernde Zeiten. Und ja, diese Sünde wurde auch geprägt, weiter geprägt damals und zwar zu beiden Zeiten. Durch Ideologien. Im 19. Jahrhundert kam im Zuge der Französischen Revolution die Vernunft, die menschliche Vernunft als das Maß aller Dinge. In der Schweiz wurden Umzüge durchgeführt mit einer Frau auf einem Wagen, die die Vernunft symbolisiert, und die hat man auf den Thron gesetzt, bildlich, also wortwörtlich, genauso wie ich es gesagt habe. Um die Vernunft zu verherrlichen. Das war im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, war die Überzeugung so stark, dass der Mensch alles verstehen werden kann. Der Fortschrittsglaube, die Machbarkeit, das war dominierend und bestimmend. Aber dann kamen auch Probleme, Herausforderungen, Katastrophen, auch Seuchen gab es und es gab Krieg. Anfang des 19. Jahrhunderts kam Napoleon, besetzte große Teile der Schweiz mit seiner Armee. Und als ob das nicht genug war, war nachher noch eine kurze Zeit eines Bürgerkriegs, der Sonderbundkrieg. Im 20. Jahrhundert, das wissen wir, Erster, Zweiter Weltkrieg. Aber diese Situationen haben sicher mitgeholfen, Bahn zu bauen für den Einfluss oder für das Wirken dieser Filme oder für das Wirken dieser Bücher. Und dass die Menschen die Offenheit fanden, zurück zu Gottes Werten zu gehen. Heute denken wir schon, dass wir in einer ziemlich sündhaften Welt, Gesellschaft auch leben. Wir haben auch Ideologien, das ist keine Frage, Gender, Neokommunismus oder wie wurde es letzthin gesagt, Wohlstandssozialismus. Es gibt viele von Ideologien, die uns prägen. Wir haben Katastrophen, wir haben jetzt dieses Covid-19. Da passieren Dinge. Und wir stehen da als Gemeinde. Und wir leben vor Gott unser Leben mit einem reinen Gewissen. Und das wollen wir tun, denn damit verkündigen wir auch seine gute Botschaft. Dann sind wir vorbildhaft unterwegs. Wir zeigen, es gibt eine Hoffnung, es gibt Leben und es gibt eine Möglichkeit. Und wir haben eine gute Botschaft. Wir haben eine gute Botschaft. Zum Beispiel können wir den Menschen Lasten von den Schultern nehmen, indem wir ihnen zeigen, dass eben nicht alles, was unsere Gesellschaft Sünde nennt, wirklich Sünde ist. Es ist keine Sünde, wenn du ein Dieselauto fährst. Nein, Gott sagt, was Sünde ist. Natürlich sollen wir für unsere Umwelt sorgen. Aber was Sünde ist, das sagt Gott. Eben, zum Beispiel durch die 10 Gebote. Und so können wir den Menschen Lasten von den Schultern nehmen. Und wenn wir dann feststellen, dass eben doch Sünde noch da ist, weil wir die Ehe gebrochen, weil wir gestohlen, weil wir Gott nicht als Gott geehrt haben, dann haben wir noch einmal eine gute Botschaft. Gott ist ein gütiger Gott, ein gnädiger und ein barmherziger Gott. Er vergibt, weil er alles bereitgestellt hat. Durch Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz, ist eine Umkehr möglich. Es ist immer wieder möglich, umzukehren, zurück zu Gott, zurück zu seinen Werten und ganz neu den Segen zu generieren. Und falls wir diesen Schritt als Gesellschaft nicht in nächster Zeit schaffen und wirklich noch einen bitteren Weg gehen müssen, haben wir selbst dann noch immer eine gute Nachricht. Noch immer können wir umkehren. Noch immer ist Gott bereit zu vergeben. Noch immer ist Gott bereit, neu zu segnen. Und noch immer ist Gott bereit, zu helfen und Dinge zu machen, die wir Menschen nicht machen können. Und wir können vieles nicht tun. Und deshalb lohnt es sich, sich auszurichten auf Gott, mit ihm in Beziehung zu sein, mit einem guten Gewissen, gereinigt durch das Blut von Jesus Christus, unser Leben zu gestalten und so in der Herzensruhe, obwohl Stürme außen toben, vorwärts zu gehen und zu leben. Amen.